Put Jesus in the Center, das ist das Thema von diesem Jahr. Und wir wollen das ganz praktisch machen, in dem, dass wir verschiedene Begebenheiten anschauen aus dem Markus-Evangelium, wie Jesus dort gehandelt hat. Das letzte Mal haben wir die Taufe von Jesus miteinander angeschaut. Und wenn wir in Markus weiterlesen, die nächste Begebenheit ist die Versuchung von Jesus. Und jetzt ist es so, im Markus-Evangelium wird das nur da die zwei Verse abgehandelt. Ein bisschen ausführlicher ist es im Matthäus-Evangelium beschrieben und weil ich das doch einen recht wichtigen Text finde, habe ich gefunden, machen wir heute einen kleinen Ausflug ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Verse 1 bis 11 und schauen die Versuchung dort an, weil sie eben ein bisschen ausführlicher beschrieben wird dort. Und ich möchte den Text gerne mit uns jetzt lesen. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn nachher. Da trat der Versucher zu ihm und sagte, bist du Gottes Sohn? So gebiete, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Daraufhin nimmt ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt zu ihm, bist du Gottes Sohn? So stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinethalben Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stoßest. Jesus sprach zu ihm hinwiederum, steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagt zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagt Jesus zu ihm, hinweg Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Da verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm. Ich habe heute Morgen auch etwas mitgenommen, und zwar das Windrädli. Was passiert, wenn man in das Windrädli reinblasst? Ganz klar, es dreht sich. Also so wie die Kraft, oder, die vom Wind da ist, die wird so wie übertragen auf das Windrad. Jetzt habe ich noch ein zweites Windrädli mitgenommen. Sieht eigentlich genau gleich aus, aber was wir feststellen, dass da die Achse nicht schön in der Mitte ist. Was passiert da, wenn man reinblasst? Es dreht sich aber lange nicht so gut. Oder? Also wir merken, irgendwo die Kraft, die vom Wind da ist, die wird nicht wirklich da auf das Windrädli übertragen. Und ungefähr so ist es auch bei Jesus. Wenn wir Jesus ins Zentrum von unserem Leben stellen, dann erfahren wir etwas von seiner Kraft. Auch von seiner Kraft, wenn wir in einer Versuchung drin sind. Etwas von dieser Kraft doch Nein sagen zu einer Versuchung. Aber wenn Jesus nicht im Zentrum ist, dann irgendwie erfahren wir viel, viel weniger davon. Und darum, wenn wir uns heute mit dieser Versuchung von Jesus auseinandersetzen, wenn wir uns fragen, ja, in was ist denn Jesus versucht worden und wie ist er gegen die Versuchung angegangen? Und dann werden wir natürlich das auch übertragen auf uns und schauen, wo können wir versucht werden und wie können wir damit angehen. Das Thema ist die Versuchung von Jesus. So, wir wollen die Versuchung jetzt nacheinander, eine nach dem anderen anschauen und wir fangen mal mit der ersten an, Verse 1 bis 4. Ich lese das noch einmal. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt und vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn nachher. Da trat der Versucher zu ihm und sagte, bist du Gottes Sohn, so gebiete, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wir haben in der letzten Predigt, letzten Sonntag, angeschaut, wie sich Jesus mit uns Menschen identifiziert hat, wo er sich hat taufen. Und jetzt kommt eigentlich eine weitere Identifizierung. Jesus ist versucht worden. Im Hebräer 4,15 heisst es, dass Jesus in allem versucht worden ist wie wir, aber ohne Sünde. Und weil er versucht worden ist, kann er auch Mitleid haben mit uns. Und spannend ist, sowohl im Markus- wie im Matthäus-Evangelium kommt die Versuchung gerade nach der Taufe. Und ich denke, das ist nicht zufällig, sondern nachdem eigentlich klar worden ist, wer Jesus ist bei der Taufe, hat eben Jesus müssen versucht werden, hat sich auch da mit uns müssen identifizieren. Wir lesen jetzt, dass Jesus in die Wüste geführt worden ist. Es gibt in Israel in der Nähe von Jericho einen Berg, der heisst Berg der Versuchung, weil man davon ausgeht, dass Jesus dort versucht worden ist. Allerdings ist das nicht gesichert, das war einfach irgendeine so eine Annahme, die man mal getroffen hat. Wir wissen schlicht nicht, wo das Jesus war. Dann lesen wir, Jesus hat 40 Tage lang und Nacht lang gefastet. Und auch das kann Fragen aufwerfen, wie man sagt, ein Mensch kann etwa 30 Tage ohne Nahrung auskommen. Und wir lesen, Jesus hat 40 Tage gefastet. Es gibt verschiedene Begründungen. Die einen sagen, ja, er war halt Gottes Sohn gewesen. Allerdings greift das für mich ein bisschen zu kurz, weil dann hat er ja gar nicht Hunger gehabt, wenn man das als Begründung würde nehmen. Er war ja auch wirklich Mensch gewesen, obwohl er Gottes Sohn war. Wieder andere sagen, ja, es war nicht ein Vollfasten gewesen. Also Jesus hat nur Teilmahlzeiten ausgelassen. Nun, wir müssen sagen, wir wissen es nicht so genau, wie das genau war. Etwas wissen wir ganz klar, Jesus hat Hunger gehabt. Das steht hier. So, und jetzt ist der Versucher gekommen, also der Teufel, und hat Jesus aufgefordert, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Man kann sagen, die erste Versuchung war ein Appell an Hunger. Das war die erste Versuchung. Und spannend ist, wie die Versuchung vor sich gegangen ist. Erstens einmal, der Teufel hat ihn in dem Moment versucht, wo er Hunger hatte. Also in dem Moment, wo er schwach war, ist der Teufel gekommen. Das Zweite, was auffällt, er hat ihn nicht irgendwo versucht, sondern genau an dem Punkt, wo er eben schwach war, nämlich mit dem Hunger. Er hat nicht irgendetwas anderes genommen, vielleicht gar kein Bedürfnis war für Jesus, sondern genau der, wo er eben Hunger hatte. Jetzt müssen wir uns aber drittens mal vor Augen halten, was das bei Jesus könnte ausgelöst haben. Der Teufel kommt zu Jesus und sagt, hey, mach doch aus diesen Steinen da Brot. Und wir müssen uns mal so ein bisschen die Situation von Jesus versetzen. Jesus hat sich in dem Moment wahrscheinlich sehr, sehr verstanden gefühlt, oder? Da ist jemand, der merkt, dass ich Hunger habe. Und auf den ersten Blick könnte es ja auch fast so aussehen, als wäre der Teufel da etwas, was eigentlich gut ist für Jesus. Ich meine, was kann schon schlecht sein, wenn man isst und sich sättigt? Spannend ist, dass wenn wir so die erste Versuchung der Menschheitsgeschichte anschauen, die im Garten Eden, ist es genau gleich gewesen. Es ist mit dem Essen gewesen. Die Frucht von dem Baum, von der Erkenntnis, oder? Genau das Gleiche, es ist um Essen gegangen. Spannend ist aber, wie Jesus jetzt darauf reagiert hat. Und da hat er eben ganz anders reagiert als Adam und Eva. Er zitiert nämlich jetzt einen Bibelvers, 5. Mose 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und da fällt etwas auf, Jesus lässt sich hier nicht auf eine Diskussion mit dem Teufel ein. Er stellt sich auch nicht zuerst vor, ja, es wäre eigentlich schon noch schön, oder, wenn jetzt die Steine Brot würden und ich könnte es essen und ich wäre dann nachher satt. Nein, unverzüglich nach dem stellt er dem einen Bibelvers entgegen. Und was auch spannend ist, diese Versuchung ist nachher erledigt gewesen. Natürlich, der Versuch ist weitergegangen, aber der Teufel hat ihn nachher mit anderem versucht. Das Thema Essen, das war wie abgeschlossen gewesen. Und ich kann sagen, die Strategie von Jesus ist da wirklich aufgegangen. Nun, man sieht in diesem Text eigentlich sehr schön, wie Versuchung kann vor sich gehen. Man sieht aber auch sehr schön, wie man auf Versuchung kann reagieren, wie man dagegen auch ankommt. Und wenn wir Jesus ins Zentrum stellen, wären wir genau gleich mit Versuchung umgehen, wie es Jesus hier gezeigt hat. Und wir wollen uns jetzt zuerst mal Gedanken machen über die Versuchung selber und dann im zweiten Schritt, wie können wir auf Versuchung reagieren. Wir haben gesehen, Jesus ist dort versucht worden, wo er schwach war. In dem Moment, wo er auch schwach war. Die Frage ist, kennen wir das nicht auch? Der Teufel kennt sehr genau unsere Schwachpunkte, die wir haben. Und Versuchung kommt meistens genau dann, wenn uns etwas fehlt. Körperlich oder seelisch. Wenn da ein Bedürfnis ist, eine Sehnsucht ist, die nicht gestillt ist, dann kommt Versuchung. Das kann der Hunger sein, das kann die Sexualität sein, das kann das Angenommen sein von jemandem, das kann Bestätigung sein, die ich mir irgendwie wünsche und nicht bekomme. Und genau dann, wenn so ein Bedürfnis nicht gestillt ist, genau dann kommt Versuchung. Es gibt im Englischen so eine Jesusbrücke, wenn das man gern versucht wird. Es sind so vier Situationen und Anfangswort von diesen vier Situationen ergeben zusammen das Wort Halt. Und jetzt, für was steht das? Für hungry, angry, lonely und tired. Also dann, wenn ich hungrig bin, zornig, einsam oder müde, dann werde ich gern versucht. Und könnt ihr mal so ein bisschen in euer Leben hineinversetzen und fragen, ist das nicht auch so? Und ich merke, bei mir hat das sehr wohl etwas. Ich merke zum Beispiel, wenn ich hungrig bin, dann kann ich sehr gereizt sein. Und da braucht es manchmal nicht viel. Und ich kann sehr, sehr hässig reagieren. Oder wenn ich schlecht geschlafen habe. Das ist ja so ein Moment, dann bin ich meistens den ganzen Tag einfach irgendwie müde und unzufrieden. Und genau dann kommt Versuchung. Oder auch, wenn ich einsam bin. Oder wenn man einsam ist, dann kommen einem Ideen und Sachen in Sinn, die eigentlich nicht gut sind, die einem vielleicht nicht kämen, wenn man mit anderen Menschen zusammen wäre. Also das sind so vier Situationen, wo wir gerne versucht werden. Und ich denke, da sollten wir sensibel drauf sein. Und wenn wir so in einer Haltsituation sind, dass wir dann besonders achtsam sind und merken, okay, ich merke, es fehlt mir etwas, jetzt könnte Versuchung kommen. Dann sehen wir aber auch sehr gut, wie der Teufel einem in diesem Moment versuchen kann. Er macht uns etwas schmackhaft und er verspricht uns, unser Bedürfnis zu stillen. Und uns muss auch bewusst sein, was das bei uns auslösen kann. Es kann uns das Gefühl geben, da ist jemand, der mich versteht. Und wir Menschen, wir ticken meistens so, wenn wir der Eindruck haben, da ist jemand, der mich versteht, dann sind wir viel eher parat, auf die Person zu hören. Das ist doch im zwischenmenschlichen Bereich auch so, oder? Wenn ich den Eindruck habe, der andere versteht mich und er sagt mir etwas, ich bin viel eher parat, auf ihn zu hören, als wenn ich den Eindruck habe, der versteht mich ja gar nicht. Und genau das nützt der Teufel aus, oder? Er gibt uns so das Gefühl, hey, ich verstehe dich. Es ist ja wirklich schwer, oder? Und dir fehlt jetzt wirklich etwas. Komm, mach doch das. Und wir fühlen uns verstanden. Und wir sind viel eher bereit, darauf zu hören. Und genau das müssen wir durchschauen, dass der Teufel genau diese Masche fährt. Dann ist die weitere Frage jetzt auch, was machen wir denn, wenn so eine Versuchung da ist? Und eine Variante ist die, dass wir uns genauso, wie es Eva gemacht hat, dass wir uns auf eine Diskussion einlassen mit der Versuchung. Und das kann verschiedene Formen haben. Die eine Form ist die, dass ich auf einen Kompromiss aushandeln will. Dass ich sage, okay, ich gehe jetzt auf die Pornoseite, aber nur 5 Minuten, dann höre ich wieder auf. Oder, ja, ich esse nur ein Reihchen-Schocke, nicht mehr, nur ein Reihchen. Oder, ja, ich tue schon Game, aber nur ein Level, nachher ist wieder gut. Aber meistens, wenn wir uns so viel auf einen Kompromiss aushandeln, meistens haben wir verloren. Meistens ist es dann schon zu spät. Meistens werden wir voll und ganz dieser Versuchung erliegen. Eine weitere Form, wie man sich da auf eine Diskussion einlassen kann, ist, dass ich mir anfange, dass ich Gedanken vorstelle. Dass ich mir anfange, vorstellen, wenn ich jetzt zum Kühlschrank laufe, das Kühlschranktür auftue, da liegt die Tafel Schocke. Ich nehme sie raus, reiße das Papier weg, es kommt so der Duft von Schocke in meine Nase. Ich breche ein Reihchen ab, nehme es zum Mund, der Geruch nach Schocke wird intensiver. Ich tue die Schocke zum Mund, es schmeckt so fein, es verläuft so auf meinem Mund, herrlich. Meistens, wenn wir uns so für das vorstellen, ist es auch schon zu spät. Dann werden wir die Versuchung auch erlegen. Es ist mit Schocke gemacht, das können wir für jede andere Versuchung genau gleich machen. Wenn wir uns das so vorstellen, in Gedanken, dann ist es meistens zu spät. Noch eine dritte Form, wie so eine Diskussion kann aussehen, ich lasse mich auf ein theologisches Streitgespräch mit der Versuchung ein. Dass ich sage, ja, aber in der Bibel steht ja gar nie, ich soll nicht auf 6 Seiten gehen. Also kann das nicht falsch sein? Es steht doch nichts von Gamen, also was spielt es für eine Rolle? Mach es doch einfach. Ich lasse mich so auf eine Diskussion, ein theologisches Streitgespräch ein. Und das Problem ist immer, egal in welcher Form wir uns auf eine Diskussion mit der Versuchung einlassen, wir werden immer verlieren. Wir haben keine Chance. Jesus hat einen ganz anderen Weg gewählt und diesen Weg können wir auch wählen. Jesus hat dieser Versuchung einen Bibelvers entgegengestellt. Das ist jetzt recht banal, oder? Aber in der Bibel heisst, Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gottes Wort hat Macht. Und in der Versuchung können wir uns genau so einen Bibelvers in Erinnerung rufen. Ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, schon mit ihr die Ehe gebrochen hat. Oder so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft und böse Begierden und Habsucht, die Götzendienst ist. Wir wissen doch, wo wir gerne versucht werden. Es sind meistens immer so ein bisschen die gleichen Gebiete, oder, wo wir versucht werden. Und warum machen wir nicht das Gleiche wie Jesus? Lernen wir ein, zwei Bibelverse auswendig, die etwas mit unserer Versuchung zu tun haben. Und im Moment, wo wir versucht werden, halten wir in der Versuchung Gottes Wort entgegen. Ich habe das auch schon gemacht und ich muss sagen, es funktioniert wirklich. Natürlich, manchmal vergesse ich es auch, manchmal lasse ich auch schon wieder auf eine Diskussion ein und das ist schon, ja, eigentlich schon spät, oder? Aber wenn wir Jesus ins Zentrum stellen, verhalten wir unsere Versuchung genau so. Darum fangen wir keine Diskussion an, sondern nehmen Gottes Wort und halten einer Versuchung Gottes Wort entgegen, wie es Jesus auch gemacht hat. So, die erste Versuchung war also ein Appell an Hunger von Jesus. Und wir haben gesehen, Jesus hat es abgewehrt mit einem Vers aus dem Alten Testament. Aber so schnell hat der Teufel doch nicht aufgegeben. Es ist zu einer zweiten Versuchung gekommen. Darauf nimmt ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinethalben Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stoßest. Jesus sprach zu ihm hinwiederum, steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Als zweites hat der Teufel also Jesus auf die Zinne vom Tempel mitgenommen. Wir wissen nicht so genau, ob die jetzt wirklich lieblich derzig war oder ob das eine Art Vision war. Spielt auch nicht so eine Rolle. Wahrscheinlich ist auch nicht unbedingt der Tempel selber gemeint, sondern die Zinne ist eigentlich das Dach von der Säulenhalle, von dem, was der Tempel umgeben hat. Und vor allem an der Südostecke ist die Mauer relativ hoch gewesen. Dort ist nämlich ins Kidron-Tal abgegangen. Und wenn man sich dort durchabgestürzt hat, na ja, also schwere Verletzung ist ihm eigentlich sicher gewesen, wenn man es denn überhaupt überlebt hätte. So, und auf jeden Fall hat der Versucher Jesus dort auf die Mauer gestellt und gesagt, hey, weisst du was, stürz dich doch runter. Du bist doch Gottes Sohn. Und jetzt kommt sogar noch die Begründung, er wird ja deinen Engeln befehlen, sie werden dich auf Händen tragen. Merken wir, was der Teufel hier macht. Er nimmt den Bibelvers, er reißt ihn aus dem Zusammenhang und will wie die Versuchung mit dem begründen. So, wenn wir die Versuchung anschauen, dann stellen wir fest, hier versucht der Teufel ihn nicht mehr am schwächsten Punkt wie vorher. Hier will er lediglich, dass Jesus etwas tut, das ihm einen Nutzen bringt. Das ist so wie, man kann sagen, der Abbau an persönlichen Vorteil, oder? Dann würden endlich alle sehen, dass du Gottes Sohn bist. Zeig allen, dass du Gottes Sohn bist, indem du dich da runterstürzt und es passiert dir nichts. Etwas Zweites, der Teufel will Jesus versuchen, indem er einen Bibelvers zitiert. Und tatsächlich, wir lesen genau den Vers, wo der Teufel da zitiert, im Psalm 91. Dort heisst das, Gott wird seinen Engeln befehlen und sie werden die auf Händen tragen. Das Problem ist nur, der Vers wird aus dem Zusammenhang gerissen. Am Anfang vom Psalm 91 heisst es nämlich, wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt. Und unter dem Schirm vom Höchsten wohnen heisst ja, dass wir bei Gott sind, dass wir das tun, was er will. Und wenn wir das machen, dann gilt auch die Verheißung, dass er seinen Engeln wird befehlen, sie sollen uns tragen. Aber das erwähnt der Teufel dann natürlich überhaupt nicht. Also er reißt den Bibelvers völlig aus dem Zusammenhang. Und er will damit, dass Jesus etwas tut, was eigentlich falsch wäre, aber wo einen frommen Anstrich hätte. Nun, noch hier stellen wir wieder fest, Jesus lässt sich nicht darauf ein. Keine Diskussion, er stellt auch dem einfach einen Bibelvers entgegen, du sollst den Herrn, Gott, nicht versuchen. Und damit ist schon die zweite Versuchung vom Tisch. Nun, auch diese Versuchung kann es bei uns heute geben und ich möchte gerne aufzeigen, wie wir so versucht werden können. Wir haben gesehen, eigentlich ist es eine Versuchung oder ein Appell an persönlichen Vorteil, oder? Und genauso können auch wir versucht werden, dass wir in einer Situation denken, so, und jetzt muss ich einfach nur für mich schauen. Jetzt geht's um mich. Vielleicht werde ich irgendwo ungerecht behandelt. Und genau dann kann das Gefühl aufkommen, dass ich denke so, und jetzt geht es um mich. Jetzt muss ich schauen, dass ich zu meinem Recht komme. Jetzt muss ich kämpfen. Jetzt muss ich zeigen, so behandelt man mich nicht. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht Situationen gibt, wo man für sein Recht kämpfen soll. Ich denke, der Paulus hat das auch gemacht. Der Paulus hat nicht jede Ungerechtigkeit, die er erlebt hat, auf sich hocken. Aber manchmal staune ich schon, wie viel Energie Christen können dafür aufwenden können, dass sie ja zu ihrem Recht kommen. Und der Teufel kann uns genau das Gleiche einreden wie bei Jesus so. Er hat ihm gesagt, hey, du bist doch Gottes Sohn. Zeig doch, dass du Gottes Sohn bist. Das hat doch ein Recht darauf, dass es alle sehen. Und das Gleiche Muster kann bei uns auch passieren. Dass der Teufel so einreden will, hey, du bist schliesslich auch jemand. So behandelt man dich nicht. Zeig, was du für eine Macht hast. Zeig jemand anderem zu spüren, was er dir angetan hat. Kennen wir so Gedanken, wenn wir irgendwo den Eindruck haben, wir sind ungerecht behandelt worden? Also ich kenne es auf jeden Fall. Dann sehen wir aber auch, dass Versuchung in einem sehr frommen Mantel daherkommen kann. In dem Fall mit einem Bibelvers, der aus dem Zusammenhang gerissen worden ist, dann kann da die Gefahr gibt es auch noch heute, dass man irgendwelche Bibelverse nimmt, so aus dem Zusammenhang reisst und da damit irgendetwas begründen will, was eigentlich gar nicht gut ist. Aber es kann auf andere Art und Weise passieren, dass eine Versuchung sehr einen frommen Mantel hat. Ich habe dazu mal folgende Geschichte gehört. Jungs, christliches Paar, noch nicht verheiratet. Haben schon vor, mal zu heiraten, aber noch gerade nicht jetzt. Und trotzdem haben sie sich so ein bisschen überlegt, ja, wollen wir schon zusammenziehen oder nicht? Und sie hat gebetet, Herr Jesus, wenn wir zusammenziehen, dann bitte schenk doch uns die richtige Wohnung. Nun, sie haben eine Wohnung gesucht und tatsächlich sie hat die passende Wohnung gefunden und sie zusammengezogen. Allerdings muss man wissen, sie haben in einer Gegend gewohnt, wo es sehr viele leere Wohnungen gegeben hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine finden, ist relativ gross gewesen. Aber merken wir, es hat so einen frommen Anstrich bekommen durch das Gebet und ist trotzdem eine Versuchung gewesen. So, nachdem die beiden Versuche vom Teufel gescheitert sind, hat er noch einen dritten Anlauf genommen. Das lesen wir ab Vers 11. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagt zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagt Jesus zu ihm hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Da verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm. So, der Teufel hat ihm also alle Reiche von der Welt gezeigt und er hat versprochen, ich will dir die Reiche geben. Ich will dir Macht geben über die Reiche. Und damit war die dritte Versuchung an Bau, an Wunsch nach Macht gewesen. Jetzt kann man sich hier fragen, ja, hat der Teufel das überhaupt Jesus können geben, was er da versprochen hat? Ja, hat er können. Er wird in der Bibel als Fürst von dieser Welt bezeichnet. Und er hat ihm das können geben. Und dann merken wir auch, nicht alles, was der Teufel unserer Versuchung verspricht, ist immer gelogen. Er kann uns tatsächlich Sachen geben. Und so hat er hier eben Jesus Macht versprochen und er hat sie ihm können geben. Aber der Preis, den Jesus hat müssen zahlen, wäre natürlich sehr, sehr hoch gewesen. Jesus hätte den Teufel müssen anbeten. Und er hat sich damit einerseits natürlich gegen seinen Vater gestellt, wo er ihn anbetet hat. Und auf der anderen Seite ist eigentlich der Teufel in so einer Rangfolge unter ihm gestanden. Jesus ist ewig, er ist Gottes Sohn. Der Teufel ist ein gefallener Engel, er ist nicht ewig. Also er hat jemanden anbetet, der unter ihm steht. Nur noch hier begegnet Jesus immer wieder mit einem Bibelvers, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn alleine dienen. Jetzt, an dieser Versuchung ist noch etwas anders spannend. Wir haben gesehen, das, was der Teufel hier Jesus versprochen hat, in dieser Versuchung, das hätte er ihm tatsächlich können geben. Aber Jesus hat es am Schluss sowieso bekommen. Und noch viel mehr. Wo Jesus ganz am Schluss vom Matthäus-Evangelium noch zu seinen Jüngern geredet hat, hat er gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also er hat Macht über beides bekommen. Aber der Weg dazu war natürlich viel, viel schwieriger gewesen. Für das hat Jesus zuerst den Willen vom Vater müssen tun. Er musste schlussendlich sterben. Er musste leiden. Und erst dann hat er das bekommen. Wenn er da am Teufel gefolgt wäre, dann hat er sofort bekommen. Er war viel, viel einfacher gewesen, aber natürlich weniger Und der Preis wäre sehr hoch gewesen. Gottes Heilsplan hätte mir nicht erfüllt werden können. Und wo Jesus am Teufel dreimal so widerstanden hat, ist er von Jesus weggegangen. Und die Versuchung war vorbei gewesen. Und wir lesen, Engel sind gekommen und haben Jesus versorgt. Und da können wir etwas über Versuchung lernen. Erstens einmal sehen wir, auch bei uns kann Macht eine Versuchung sein. Was mache ich zum Beispiel alles, dass ich befördert werde? Bin ich da bereit, sage ich jetzt mal, über Leichen zu gehen, nur dass ich ja zu dieser Funktion komme? Bin ich bereit, meinen Wert, vielleicht sogar meinen Grundsatz aufzugeben, mich zu verbiegen, damit ich in eine Funktion hineinkomme, in eine Position? Da wird mir Macht zur Versuchung. Dann sehen wir da aber auch noch etwas anderes in dieser Versuchung. Das, was der Teufel bei einer Versuchung verspricht, das muss nicht immer gelogen sein. Manchmal schon, manchmal aber auch nicht. Nun, es ist tatsächlich so, wir können zu unserem Recht kommen, wenn wir vielleicht verbittert immer für unser Recht kämpfen und für uns schauen, ja. Wir bekommen in diesem Moment etwas, wenn wir den Eindruck haben, körperlich und seelisch fehlt mir irgendetwas. Und jetzt gebe ich der Versuchung nachher. Im ersten Moment kann man das etwas geben. Auch Jesus hat das bekommen, was der Teufel ihm da versprochen hat. Aber der Preis kann sehr hoch sein. Denke, wenn wir sehr verbittert immer für unser Recht kämpfen, muss es nicht staunen, wenn wir irgendwann mal Herzprobleme bekommen, weil wir uns immer so aufregen. Es ist ja so, dass es das kann unfrei machen kann, wenn wir ständig einer Versuchung immer wieder nachgeben. Irgendwann mal wird es immer mehr auf den Gefangenen. Also, es kostet etwas. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht so aussieht, als würden wir etwas bekommen. Aber was wir bei Jesus eben auch sehr schön sehen, ist, wenn wir der Versuchung widerstehen, wenn wir auf Gott hören, werden wir am Schluss viel, viel mehr bekommen, als wenn wir der Versuchung nachher geben. Wir werden das ewige Leben haben, ein erfülltes Leben. Das heisst nicht, dass immer alles eitel Sonnenschein ist, dass immer alles einfach ist. Jesus hat auch müssen auf Sachen verzichten, hat Sachen müssen entbehren, wo er den Weg vom Vater gegangen ist. Aber schlussendlich hat er mehr bekommen. Und bei uns ist das auch so. Der Versuchung zu widerstehen, das ist manchmal hart. Das ist manchmal ein Kampf. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber eins sollten wir wissen, wir werden am Schluss viel, viel mehr bekommen, wenn wir der Versuchung widerstehen. Und noch etwas anderes sehen wir hier sehr gut. Nach dem dritten Mal ist der Teufel weggegangen. Und die Versuchung war vorbei gewesen. Und das Gleiche darf von mir wissen. Manchmal, wenn man in einer Versuchung drinnen ist, und so ein richtiger Kampf in einem tobt. Und man nachher so denkt, hey, wie lange geht das noch? Halt das jetzt die nächste Stunde oder die nächsten Tage so an? Wenn wir es da so viel verdenken, dann werden wir ziemlich sicher hoffnungslos denken, weißt du, also das schaffe ich sowieso nicht. Also gebe ich doch jetzt gerade der Versuchung nachher. Aber wir dürfen wissen, wenn wir widerstehen, der Teufel wird irgendwann gehen. Natürlich, er wird wieder kommen. Das können wir sicher sein. Aber es ist nicht so, dass eine Versuchung einfach jetzt die nächsten Tage oder sogar Wochen anhaltet, wenn sie da ist. Sie wird vorbeigehen, wenn wir dem widerstehen. Und das kann uns auch Hoffnung machen. So, aber jetzt möchte ich noch etwas abschliessend zum Thema Versuchung sagen. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig. Und ich möchte noch einen Vers lesen, den ich am Anfang nur einfach kurz erwähnt. Nämlich Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der mit unseren Schwachheiten nicht Mitgefühl haben könnte. Vielmehr einen, der in allem auf gleiche Weise versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzugehen. Jesus ist versucht worden in allem wie wir. Und darum hat er auch Mitleid mit unseren Schwächen. Er ist nicht ein Gott, der uns nicht verstehen kann und denkt, ja, jetzt tu doch nicht so weich oder tu nicht so blöd in den Versuch, sondern er versteht uns. Und weil er zu diesem hohen Priester ist, kann er mir auch vergeben. Er ist dazu am Kreuz gestorben für mich. Und das ist das Erste, was wir nicht vergessen sollten. Wir sollen der Versuchung widerstehen, ja. Aber wenn wir es nicht schaffen, wir dürfen zu Jesus gehen und um Vergebung bitten. Denn wenn ich dann in Schuldgefühl innen versinke, wenn ich mich selber anfange anklagen, dann bin ich gerade der nächsten Versuchung erlegen. Darum, wenn wir versagt haben, gehen wir zu Jesus. Und das ist nicht so, dass Jesus denkt, was, jetzt kommt schon wieder. Sondern er hat Mitgefühl mit uns und er vergibt uns. Er verurteilt uns nicht wegen unseren Schwächen. Aber weil er selber eben auch versucht worden ist, aber trotzdem ohne Sünde geblieben ist, darum kann er mir auch helfen, wenn ich versucht werde. Wir haben gehört, Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn ich ihn einlade in mein Leben, wohnt er in mir. Das heisst, der wohnt in mir, der alle Macht hat. Es wohnt der in mir, der jeder Versuchung erfolgreich widerstehen kann. Und das dürfen wir wissen. Jesus ist in uns. Und er gibt uns auch Kraft, Nein zu sagen, wenn eine Versuchung da ist. Und darum darf ich mit seiner Hilfe rechnen. Ich kann Versuchungen auch zu meinem Gebetsanliegen machen und sage, Jesus, hilf mir, standhaft sein, hilf mir, Versuchung nicht nachzugeben. Und wenn wir noch die Grundsätze beachten, die wir heute angeschaut haben, uns eben nicht auf Diskussionen einlassen, dann dürfen wir wirklich seine Kraft auch erfahren. Darum stellen wir Jesus ins Zentrum und wir werden merken, wir erfahren seine Hilfe, wenn Versuchung da ist. So, eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir heute gesehen haben. Wir haben gesehen, Jesus ins Zentrum stellen bedeutet, wir gehen genauso mit Versuchung um, wie er es gemacht hat. Wir haben gesehen, die erste Versuchung der Abbau an Hunger, an dem Punkt, wo Jesus schwach war, in dem Moment, wo er schwach war. Und wir haben gesehen, das Gleiche passiert doch heute noch bei uns. Wir haben die Haltsituationen angeschaut, wenn wir eben hungrig waren, zornig, einsam oder müde, dann sind wir besonders anfällig für Versuchung. Aber wir haben gesehen, Jesus hat sich dann nicht auf Diskussionen eingeladen, hat dann einen Bibelvers entgegengestellt. Und wir haben gesagt, das Gleiche sollen wir auch tun. Wenn wir einfach diskutieren, wenn wir einfach Kompromiss aushandeln mit der Versuchung, wenn wir uns das einfach vorstellen, dann haben wir meistens schon verloren. Das Zweite ist der Appell an persönlichen Vorteil gewesen. Er hat gesagt, allen, dass du Gottes Sohn bist, indem du dich da runterstürzt. Und dann haben wir gesehen, das kann bei uns auch sein, dass wir denken, so, jetzt geht es um mich, und jetzt muss ich für mich schauen, und jetzt muss ich für mein Recht kämpfen, und jetzt muss ich mal einem anderen zu spüren geben, so geht man mit mir nicht um. Aber wir haben gesehen, Jesus hat sich nicht darauf eingeladen. Und wir haben gesehen, da hat die Versuchung sogar einen frommen Mantel bekommen, weil der Teufel einen Bibelvers aus dem Zusammenhang gerissen hat. Und wir haben gesehen, auch bei uns heute Versuchung hatte, ein frommes Mantel, ja, aber bleibt Versuchung. Das Dritte war der Abbau an die Macht. Der Teufel hat ihm alle Reiche der Welt wollen. Wir haben gesehen, der Teufel hat ihm das geben können, weil er der Fürst dieser Welt ist. Aber schlussendlich hat Jesus viel mehr bekommen, als er standhaft war. Und wir haben gesagt, das Gleiche gilt es für uns. Auch für uns kann Macht eine Versuchung sein. Und wir haben gesehen, dass wenn wir widerstehen, dass wir am Schluss letztlich viel, viel mehr bekommen. Natürlich, der Teufel kann uns Sachen geben. Aber Jesus gibt uns immer viel, viel mehr. Und wir dürfen mit der Hilfe von Jesus rechnen, weil er selber ja versucht worden ist, aber nicht nachgegeben hat. Ich möchte gerne mit uns beten. Danke vielmals, Herr Jesus, dass du ein Gott bist, der Mitleid hat oder Mitgefühl hat mit unseren Schwachheiten. Dank dir verstehst du uns. Dank dir weißt du, wie es ist, versucht zu werden. Hast du das auch müssen selber erleben? Und dank dir dürfen wir darum wissen, du verstehst uns in dem Innen. Dank dir aber, dass du auch ein Gott bist, der wirklich Macht hat. Macht auch, bei Versuchung können, uns zu helfen, dass wir nicht nachgeben. Und ich möchte jetzt einfach bitten, du siehst, wo wir anfällig sind für Versuchung. Du weisst es und wahrscheinlich wissen wir es auch. Ich bitte dich, dass du uns hilfst da drin. Ich bitte dich, dass wir dir dürfen standhaft sein. Ich bitte dich, dass wir nicht anfangen diskutieren, sondern wirklich dein Wort dem entgegenstellen. Und danke dir, Herr Jesus, dass wir dürfen wissen, wenn wir auf dich hören, wenn wir der Versuchung nicht nachgeben, werden wir letztlich viel, viel mehr überkommen, als wenn wir ihm nachgeben. Ich möchte einfach bitten, Jesus, dass wir genau uns so dürfen verhalten in der nächsten Woche, wenn Versuchungen vielleicht kommen, dann, wenn wir eben gereizt sind oder müde sind oder was auch immer, dass wir genau dann uns das dürfen in Erinnerung rufen, dass uns das in den Sinn kommt und dass wir so dürfen umgehen, wie es du willst. Danke dir, lass uns du in dem nicht allein. Amen.